Grey Goo ist ein Horrorszenario, bei dem molekulare Nanoroboter wie Parasiten alle Materie auf der Erde aufbrauchen, um sich selbst zu vermehren. Es stammt von einem der Pioniere der Nanotechnologie selbst, K. Eric Drexler. 1986 veröffentlichte er am MIT sein Buch Engines of Creation. Natürlich teilen nur wenige Wissenschaftler Drexlers rabenschwarze Dystopie, aber bei einer so breit wirkenden Technologie sind Fragen nach Risiken und Nebenwirkungen keine Lappalie. Carsten Weiß vom Institut für Toxikologie und Genetik wagt für uns eine erste Einschätzung.
Und die synthetischen Nanopartikel haben ja gerade die Eigenschaft, dass sie im Nanobereich neue physikalisch-chemischen Eigenschaften bekommen. Und genau die sind es, die wir ausnutzen im Produkt, die aber natürlich dann auch eventuell Probleme machen könnten, wenn sie mit biologischen Systemen in Kontakt kommen.
Genau diese Probleme untersucht mein Gesprächspartner Dr. Weiß vom Institut für Toxikologie und Genetik des KIT. Bevor man jedoch die Probleme im Körper betrachten kann, muss man sich erst einmal überlegen, wie die Nanoteilchen überhaupt hineinkommen.
Wenn irgendwas in den Körper rein soll, dann ist es eigentlich zum einen über den Atemtrakt. Das andere ist über die Haut. Wenn wir da an Sonnencreme denken, da haben wir auch Nanopartikel mit drin. Die schützen uns in dem Fall vor UV. Haut ist eine sehr gute Barriere und die ersten Studien zeigen eigentlich, dass eine gesunde Haut zumindest eigentlich kaum durchdringbar ist von Partikeln.
Natürlich hat auch die Lunge ein Abwehrsystem. Bevor es die Partikel nämlich überhaupt in die Lunge schaffen, müssen sie erst durch die Luftröhre. Dort wartet die erste Verteidigungslinie, die sogenannten Flimmerepithele. Das sind winzige Tentakel, an denen Fremdkörper hängen bleiben. Diese werden dann langsam von der Lunge wegtransportiert. In der Lunge gibt es dann auch die Fresszellen, die sich fremde Partikel schnappen und sie fressen. Danach werden die Fremdkörper wegtransportiert. Erst wenn die Nanoteilchen diese Barrieren überwunden haben, können sie anfangen, im Körper Unheil zu stiften.
Mit dem Raustransportieren durch diese Fresszellen, das ist eigentlich ein Punkt, der ist bisher gar nicht gut verstanden, ob es da irgendeine Größenabhängigkeit gibt, ob kleine Partikel eher schlechter erkannt werden durch diese Zellen. Das ist momentan eine Annahme. Und wenn sie nicht erkannt werden, können sie nicht raustransportiert werden, dann können diese kleinen Partikelchen übers Lungenepithel, das eine Zellschicht letztendlich relativ dünn, könnten sie natürlich ins Blutsystem und damit in den ganzen Körper eigentlich transportiert werden. Das andere Szenario ist, sie werden aufgenommen von diesen Fresszellen und dort verbleiben sie. Also es ist immer diese sogenannte Biopersistenz, wenn ich ein Partikel nicht mehr abbauen kann in so einer Fresszelle, dann kriege ich ein Problem und dieses Problem ist eigentlich Entzündung.
Diese ständige Entzündung ist dann das eigentliche Problem, das dem Körper zusetzt. Sie kann nämlich zu chronischen Lungenerkrankungen und sogar zum Tod führen. Um herauszufinden, wie Nanoteilchen sonst noch auf den Körper wirken, steht den Forschern eine ganze Reihe von Methoden zur Verfügung.
Natürlich untoxische Partikel freiwillig verabreichen, das wird auch gemacht, in München beispielsweise. Und da kann man solche Nanopartikel inhalieren und sich zumindest anschauen, wie sich solche Partikel in der Lunge verteilen. Und da kriegt man echt gute Informationen, um später sagen zu können, wo würden wir denn erwarten, dass wir nachschauen müssen. In dem Fall natürlich bei toxischen Materialien. Können wir nicht am Freiwilligen ran. Da haben wir natürlich entsprechende Modellsysteme. Und Modellsysteme sind in dem Fall zum einen, was wir In-vitro-Systeme nennen, also wir können mit Zellkulturen rangehen, vom Menschen beispielsweise, aber auch von Nagetieren. Und zum anderen haben wir die sogenannten In-vivo-Systeme, das heißt am lebenden Gesamtorganismus. Und da ist zum Beispiel immer die Ratte oder die Maus im Vordergrund. Und wenn wir diese Testsysteme kombinieren, versuchen wir ein vernünftiges Bild herzustellen, das dann für den Menschen auch etwas taugt.
Indem die Erkenntnisse aus diesen ganzen Modellen kombiniert werden, können die Forscher sich ein gutes Bild davon machen, wie Lebewesen auf Nanoteilchen reagieren. Ein gutes, wenn auch etwas drastisches Beispiel für die negativen Auswirkungen von kleinsten Teilchen sind Asbestfasern. Asbest war ein Bau- und Füllmaterial, das 1990 verboten wurde, weil es zum Teil tödliche Lungenkrankheiten hervorrief.
Und das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ist eigentlich vernünftig technisch. Dafür sind sie auch eingesetzt worden, dass diese Materialien gar nicht abbaubar waren. Ja, sind also sehr persistent draußen, kann man gut verarbeiten. Der Körper allerdings, diese Fresszellen, konnten auch nicht damit umgehen. Das ist diese Biopersistenz. Und diese Silikatpartikel bleiben in diesen Zellen und triggern diese dauerhafte Entzündung. Das sind so Fasern, die sind einfach zu groß gewesen auch für diese Makrophagen, damit es effizient rausbekommt, beziehungsweise eben nicht abbaubar. Das ist jetzt so ein Modellsystem für neue Fasern, Nanofasern. Und da sind ja zum Beispiel die Carbon-Nanotubes ganz groß im Kommen. Und auch hier ist es so, dass man vielleicht gewisse Ähnlichkeiten finden kann und aus dieser klassischen Toxikologie lernen konnte, wie man vielleicht mit diesen neuen Materialien umgehen muss.
Carbon-Nanotubes sind Nanoteilchen aus Kohlenstoff, die wie kleine Röhren aussehen. Sie sind sehr leicht, unglaublich stabil und in der Lage, Strom zu leiten. Das macht sie natürlich zu idealen Werkstoffen für die Industrie. Sie könnten zum Beispiel eingesetzt werden, um Gewicht und damit Sprit bei Flugzeugen einzusparen. Hier wird natürlich unter Hochdruck geforscht, um sicherzustellen, dass sich hier keine unerwarteten Langzeitfolgen zeigen.
Die Fasertoxikologie, diese Regel, dass sie bestimmte Länge überschreiten müssen, diese Fasern, dadurch können sie nicht aufgenommen werden und dass sie persistierend sein müssen, also sprich, sie können nicht abgebaut werden. Die kann man bei CNTs, bei Carbonanotubes auch ansetzen. Und die Tricks, die man jetzt machen muss, sind eigentlich, dass man diese Fasern abbaubar macht, dass sie Fresszellen damit umgehen können und sowas funktioniert auch in den ersten Ansätzen. Also ich glaube, die Lektionen vom Asbest sind angekommen. Das sind auch mit die ersten Ansätze, weshalb man die neuen Fasern entsprechend studiert. Was man damals nicht gemacht hat und was heute neu in der Diskussion ist, ist, dass man sich diesen Größenaspekt eben nicht angeschaut hat. Wir reden bei Nanopartikeln meistens über ein breites Gemisch, sprich eine breite Größenverteilung. Was eigentlich jetzt neu diskutiert wird und wahrscheinlich auch kommen wird, ist, dass man sich selektiv die Nanofraktion anschauen muss.
Hier gibt es teilweise noch Lücken in der Gesetzgebung. Obwohl beispielsweise Goldnanopartikel ganz andere Eigenschaft haben als ein Goldbarren, werden sie vor dem Gesetz stellenweise noch gleich behandelt. Mit einer neuen EU-Direktive hat sich allerdings schon etwas verbessert. In Zukunft müssen Produkte, die Nanomaterialien enthalten, auch so gekennzeichnet werden.
Also das ist auch eine interessante Entwicklung. Am Anfang hat man eigentlich geworben damit, jetzt mit Nanopartikeln, auch wenn manchmal gar keine Nanopartikel drin waren, nachweislich. Davon ist die Industrie mittlerweile abgegangen, das als Verkaufsargument anzusetzen. Diese Direktiven werden natürlich jetzt ein Incentive geben, also ein Anreiz, dass wir tatsächlich eine bessere Datenlage bekommen. Wo sind welche Materialien drin? Die Hersteller haben eigentlich ein eigenes Interesse erstmal, dass ihre Produkte halbwegs vernünftig und sicher sind, weil sie es sonst am Markt natürlich auch nicht absetzen können. Es gibt natürlich Gesetzgebung logischerweise, um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir illegal überflutet werden durch Nanomaterial, von denen wir noch keine Ahnung haben.
Ja, das bleibt zu hoffen. Marcel Langer im Gespräch mit Carsten Weiß über die dunklen Seiten der Nanotechnologie.